Hier ist Radio 99%. Die Demo heute am Samstag ist inzwischen vorbei. Die Abschlussveranstaltung zu Ende. Viele der Demonstrationsteilnehmer sind jetzt ins Camp gekommen und schauen sich hier um, unterhalten sich, diskutieren. Wir haben jetzt zu Gast einen der Campbewohner, der jetzt auch schon seit einigen Tagen hier im Camp mit dabei ist und sich auch intensiv mit Fragen beschäftigt hat, die hier auch allgemein diskutiert werden. Ich begrüße dich, hallo.
Ja, hallo.
Du hast dir Gedanken zu bestimmten Themen gemacht. Berichte uns doch mal.
Ja, seitdem ich Politikwissenschaft studiert habe, internationale Politik, seit 5 Jahren die Finanzmärkte, im Speziellen die Zentralbankpolitiken hier in Frankfurt beobachte, also was EZB Bundesbank macht, wie die Finanzmärkte, also nicht nur Banken, sondern auch andere Fonds, Gesellschaften machen, die Finanzkrise beobachtet, was so in den letzten 5 Jahren so allgemein geschehen ist. Und dann blickt man natürlich auch oft über den auf die globale Ebene. Und man macht sich natürlich so die Gedanken darum, was das hier alles soll. Man merkt auf jeden Fall sehr schnell, dass hier einiges arg nicht stimmt. Und dann beschäftigt man sich so mehr und mehr mit den Themen. Und das führte letztendlich dazu, dass diese Bewegung entstanden ist am 15. Oktober, dass man sich oder ich mich auf jeden Fall hier einbringen wollte, gerade zu diesen finanzspezifischen Themen, wo ich mir gedacht habe, hier kann ich doch eventuell ganz gut mein Fachwissen, also das, was ich habe, irgendwie im Sinne der Bewegung einbringen.
Du hast eben gesagt, da wären einige Sachen, die nicht mehr so richtig stimmen oder irgendwie aus der Balance gekommen sind oder wo es ein bisschen knirscht. Was sind denn das konkret für Dinge, auf die du da gestolpert bist?
Ja, also ich denke mir, da gibt es also sehr viele Punkte da. Aber fangen wir mal bei der Finanzkrise an. 2007, 2008, das im Endeffekt, wenn man die Anfänge geht, das ist jetzt erstmal eine US-Seite, aber das ist vor allem in den USA, aber auch in anderen Ländern möglich war, Kredite oder faule Kredite, Subprime-Kredite in komplexe Wertpapiere zu strukturieren, die keiner mehr richtig durchschaut, dass die weltweit vertrieben wurden, mit die Ratingagentur noch mit zusammengearbeitet haben, dass das alles sicher sein sollte, dass sozusagen dann irgendwann die Riesenbombe geplatzt ist und dass also erstmal, dass überhaupt sowas möglich ist. Das ist jetzt nur ein Beispiel von vielen anderen Beispielen, wo Finanzmärkte einfach nicht mehr sinnvoll, also für den Menschen sinnvoll, aber auch ordnungspolitisch, auch staatsphilosophisch nicht mehr sinnvoll laufen. Das sind Punkte einfach, die auch einfach menschlich nicht mehr akzeptabel sind, wo einfach ja sozusagen eine Wut auch eine Empörung ist und der Wunsch danach, dass man doch ordentliche Verhältnisse hat. Und das geht von einzelnen Finanzmarktfragen bis hin zu, ich würde mal sagen, systemischen Fragen, also Geldsystem, das ist ein Punkt vielleicht, worauf wir nochmal zu sprechen kommen werden. Jedenfalls gibt es eine ganze breite Palette von Punkten, wo insbesondere Finanzmärkte oder auch das Geldsystem nicht richtig im Ordensinne der Menschen oder man könnte auch pathetisch sagen, der Menschheit funktionieren.
Du sagst jetzt Finanzmarktfragen, beziehungsweise, dass es da einzelne Punkte gibt. Das hört sich so ein bisschen an, als müsste man nur an wenigen Stellschrauben drehen, um eine Veränderung, eine positive Veränderung zu erzielen. Du hast aber auch das Systemische ins Feld geführt. Das hört sich ein bisschen so an, als kämen wir nicht drum rum, ganz entscheidend bestimmte Dinge, Prozesse, Beziehungen, Verhältnisse ganz anders zu gestalten. Wie muss ich mir das da vorstellen? Ist das erste nur sozusagen nur die Notbremse und das zweite zwingend notwendig? Wie verhält sich das?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und was ich jetzt sage, das ist jetzt auch so ein bisschen eher noch auf meinen eigenen Mist gewachsen, beziehungsweise meine Betrachtungsweise. Ich mache mal die Unterscheidung zwischen Reformen im bestehenden Systemparadigma und was darüber hinausgeht. Also das Erstere wäre, was zum Beispiel im Zuge der Finanzmarktkrise der letzten, sagen wir so, 3-4 Jahre diskutiert worden ist an sinnvollen Reformvorschlägen im Geldsystem, also oder im Bankensystem, zum Beispiel Trennbankensystem oder dass gewisse Kreditverbriefungen in der Form nicht mehr stattfinden. Zum Beispiel, okay, Ratingagenturen wäre jetzt ein anderer Punkt, dass man die Funktion von Ratingagenturen, dass man das komplett neu denkt, neu strukturiert. Oder sagen wir so, Finanztransaktionssteuer, das sind lauter so Punkte, wo man sozusagen im bestehenden Systemwerk schon sinnvolle Reformen machen kann, die viele Probleme auf jeden Fall lösen werden. Das ist das eine. Das andere ist, wenn man systemisch rangeht, also das klingt jetzt mal ein bisschen übertrieben, könnte man vielleicht sagen, aber ich persönlich denke, dass unser Geldsystem, also das ist nicht das Banken- und Finanzmarktsystem, sondern das Geldsystem, wie Geld kreiert wird, Geschäft ist, wie es in Umlauf gebracht wird und wie es verwahrt wird, dass das ein viel grundlegenderes Problem ist, dass man zwangsläufig auch angehen muss. Ich denke mir auch, viele Finanzmarktprobleme, die wir heutzutage oder in den letzten Jahren hatten, dass die letztendlich auf eine systemische Ursache zurückzuführen sind, auf ein geldsystemisches Ursache. Ich möchte mal den Stichpunkt Schulden oder systemische Schulden, also nicht nur was an Staatsschulden betrifft, auch die gesellschaftlich akkumulierten Schulden aus dem Unternehmenssektor, auf den Privathaushalte, dass hier geldsystemische Mechanismen wirken, wo die Verschuldung immer weiter übertrieben wird, egal wie sinnvoll oder unsinnvoll man Kapitalmärkte oder Finanzmärkte regulieren würde. Das heißt, meine Kritik, also ich persönlich, aber wenn ich das auch sehe hier in der Occupy-Bewegung, es gibt viele Personen, die sich sozusagen halt mit einzelnen Reformen im System begnügen würden. Es gibt viele Personen hier und ich zähle mich auch dazu, die schon sozusagen etwas weiterdenken, vielleicht etwas grundlegender, systemursachenmäßiger. Also der Appell wäre sozusagen wirklich systemisch mal zu suchen, zu überlegen, was sind die wirklichen Ursachen der Probleme und dass man sich auf jeden Fall nicht mit Symptombekämpfung abgibt, sondern dass man wirklich die Ursache bekämpft. Das sollte der Ansatz sein in diesem ganzen Diskurs, den wir auch hier auf Occupy führen.
Mhm. Du sagst, diese systemischen Elemente, da stellt sich für mich ja natürlich ein bisschen die Frage, Geld als solches gibt es ja nicht erst seit gestern oder seit dem 20. Jahrhundert oder seit der letzten sehr großen Wirtschaftskrise Anfang des 20. Jahrhunderts. Das ist ja als Funktion, als Tauschmittel oder als Wertspeicher oder auch zu anderen Funktionen ja schon länger bekannt, also der Menschheit bekannt. Das heißt, wir blicken da schon auf eine gewisse Jahrhunderte, jahrtausendlange Tradition zurück, dass man Geld im weitesten Sinne, also ein an sich vielleicht auch wertloses Material, dem einen Wert zuschreibt und das auch autoritär kontrolliert. Das gibt es also schon ein bisschen länger. Da stellt sich mir zum Beispiel ein bisschen die Frage, warum kommt es jetzt zum Beispiel zu solchen dramatischen Verwerfungen? Und warum sind die vielleicht nicht schon vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren geschehen? Das heißt, was ist vielleicht auch die besondere Qualität? Ich meine, wenn wir jetzt nach Gründen suchen, was ist vielleicht die besondere Qualität, die in unserer heutigen Zeit besteht, die vielleicht genau dazu führt, dass dieses System vielleicht nicht mehr so in so geordneten Bahnen verläuft, beziehungsweise in Zustände gerät, die sehr starke Auswirkungen auf ganz andere gesellschaftliche Zusammenhänge haben?
Ja, also da hast du jetzt sehr viele Themenaspekte angesprochen. Ich gehe mal der Reihe nach. Geld hat in der Tat es ist erstmal ein Zwischentauschmittel, es ist ein Abrechnungsmittel, wo man Preise feststellen kann darüber und es ist ein Wertaufbewahrungsmittel. Beim dritten Punkt wird es schon schwierig. Also ich würde mal sagen, Silvio Gesell oder Freie Wirtschaft, Freie Geldtheorie, die weisen darauf hin, dass es eigentlich als Zwischentauschmittel, jedes Naturalia als Zwischentauschmittel, außer Gold vielleicht, verfällt vom Wert her mit der Zeit. Aber sozusagen Geld mit der Idee auch sozusagen, es Gewinn bringt, Zins bringt, sozusagen anzulegen, also das Geld von sich aus vermehrt, das ist fast, da ist ein ziemlich innatürlicher Punkt da. Aber was auf jeden Fall Sinn macht, wie du es angedeutet hast, Wert als Zwischentausch, Geld als Zwischentauschmittel, als Verrechnungseinheit sozusagen. Das macht nach wie vor Sinn und egal welche Gesellschaftssystem sozusagen oder Wirtschaftssystem wir für die Zukunft denken, wird Geld in dieser Funktion nach wie vor haben. Was jetzt sagen wir so, Stichwort systemische Verschuldung. Ich bin jetzt nicht der absolute Fachmann darin, aber alles, was ich bisher sozusagen aufgenommen habe an Informationen, und da würde ich, was aktuell natürlich sehr breit auch in den Massenmedien diskutiert wird, zum Beispiel Dirk Müller oder Franz Hörmann, Professoren, also Fachleute, die immer wieder auf diesen Punkt drauf weisen, also ich kann jetzt auch nur auf die referieren, die sagen zum Beispiel, dass in einem Zinsgeldsystem sozusagen systemische Crashs immer wieder kommen, alle paar Jahrzehnte. Also man hat also Staatsinsolvenzen und die verweisen zum Beispiel darauf, dass wir in der Geschichte oder in der neuen Geschichte, seitdem wir Buchgeld haben, es immer wieder so alle Jahrzehnte, paar Jahrzehnte sozusagen die systemischen Schulden häufen sich an durch den Zinseszins, wo die Geldmenge dafür einfach nicht in den Geldkreislauf eingespeist wird. Das heißt, die Schulden sind irgendwo im System, sei es im öffentlichen Bereich oder im privaten Bereich, sie akkumulieren sich immer mehr, bis es irgendwo einen größeren systemischen Crash gibt. Und was meistens hinterher passiert ist so eine Art Reset. Ich für mich persönlich weiß jetzt nicht ganz genau so, wie im Einzelnen das richtig funktioniert, aber ich glaube, eine Frage von dir war ja auch, wie das sozusagen halt auf die Gesellschaft für Auswirkungen hat. Ich würde es mal mit meinen Worten so bezeichnen, diese Zinsproblematik, ja, beziehungsweise der Kapitalismus, er funktioniert insofern, wenn Insolvenzen stets mit eingebaut sind. Also die Geldvermehrung beziehungsweise dadurch, dass die Schuld immer weiter ansteigt, weil das Geld für den Zins fehlt, haben wir die Notwendigkeit des permanenten Wachstums, um das irgendwie auszugleichen. Aber mittlerweile sind wir auf diesem Planeten an gewissen Endlichkeiten angelangt. Das heißt, mehr Wachstum können wir eigentlich gar nicht mehr generieren oder beziehungsweise in gesättigten Volkswirtschaften. Das heißt, es läuft dann eher so auf die Schiene, halt irgendwo müssen Schulden ansteigen oder es passieren Insolvenzen, also Insolvenzen von Unternehmen, von Privaten, letztendlich auch von Staaten. Und das bringt natürlich uns auch zu dem Wettkampf. Also die Menschen als Privatperson, aber auch die Unternehmen in einer solchen Gesellschaft sind permanent diesem Wettkampf, diesem Reisen nach Jerusalem-Spiel ausgesetzt, weil niemand sozusagen der Verlierer sein will. Also das System bringt automatisch Verlierer hervor. Es ist nicht so, dass wenn jemand pleite geht, er vielleicht schlecht gewirtschaftet hat. Das mag natürlich im Einzelfall zutreffen, aber insgesamt ist es so, das System tut prinzipiell immer Verlierer sozusagen hervorrufen. Und diese Personen oder Unternehmen, wenn es gerade Menschen sind, die dahinter stehen, haben natürlich ein arg schlimmes Schicksal natürlich zu ertragen. Und das sollte man hinterfragen. Und vielleicht noch ein Punkt, auf den ich eingehen will, was vielleicht heutzutage oder in der heutigen Zeit interessant ist. Bisher hatten wir Staatsinsolvenzen. Also wenn in einer ökonomischen Einheit oder sozusagen Entität so eine Art Verschuldungsproblematik angestiegen ist, dann hatten wir einen Kollaps gehabt. Jüngstes Beispiel ist vielleicht Argentinien oder Uruguay innerhalb der letzten 10 Jahre. Die verlaufen relativ klassisch ab. Es auf die eine oder andere Art und Weise deklariert die Regierung zusammen mit der Wirtschaftselite einen Schuldenschnitt. Es gibt dadurch erstmal sehr viele soziale Probleme, sehr viel Kapitalflucht, wenn ausländische Investoren beteiligt sind. Das heißt, das Land gerät in große Probleme, die Währung wird abgewertet. Aber mit der Zeit gewinnt so eine Ökonomie auch wieder an Wettbewerbsfähigkeit zu. Schulden sind erstmal weg und schafft wieder sozusagen Ausstieg. Und Argentinien ist wieder dabei, sozusagen Stück für Stück hochzukommen. Es gibt natürlich die verprellten ehemaligen internationalen Investoren, die auch natürlich ihr verlorenes Geld wieder zurückhaben wollen. Das heißt, da gibt es Verhandlungen. Aber sagen wir so, es geht natürlich irgendwie so fern weiter. Aber was im Endeffekt passiert bei solchen Crashs ist, dass das gleiche System resettet wird. Also man fängt mit dem gleichen System wie der vorher an und es ist für mein Denken relativ plausibel, weil wenn im Einzelland sowas passiert, es muss letztendlich, wenn es in der arbeitsteiligen Weltökonomie vernetzt ist, ja, muss es ja natürlich die internationalen Spielregeln beachten. Die sind nach wie vor dieses kapitalistische System. Das heißt, wenn in so einem nationalen Rahmen so ein System Crash erfolgt, man kann ja gar nicht anders, als das gleiche System zu resetten. Ja. Und ich frage mich zurzeit, das ist jetzt eine relativ spekulative Frage, die ich mir selber stelle, wie aktuell die Situation ist. Also aktuell finde ich sehr interessant, dass alle führenden großen Nationen, also sagen wir mal so G7 bis G20, mehr oder minder alle sich in diesem gleichen Schuldenproblematik befinden. Das heißt, man jetzt mal ein bisschen utopistisch oder idealistisch oder mal verrückt gedacht meinetwegen, könnte man sich vorstellen, dass diese Nationen kollektiv zusammen einen Schuldenschnitt der einen anderen Art und Weise durchzieht. Wie er auch immer ausgestaltet ist, sozial verträglich oder auch nicht, natürlich auch in Frage, wie die anderen übrigen Länder halt, die sozusagen die ganzen Staatsbonds der westlichen Länder aufgekauft haben, wie die natürlich reagieren, es sind natürlich ganz komplexe Probleme, aber worauf ich hinaus will, besteht nicht vielleicht eine historische Chance, dass wenn man schon einen großen systemischen, transnationalen Systemveränderung oder Schnitt macht, dass man hinterher ein besseres System startet, als was sie bisher hatten. Also das ist sehr idealistisch jetzt gesagt, was ich sage, aber ich versuche es, also ich sehe es zurzeit in diesem, im Kontext, die ganze Geschichte, was da abläuft.
Ich verstehe, das sind jetzt viele Punkte, die du angesprochen hast. Ich hätte ja jetzt bei einem mal nachgehakt, zum Beispiel wenn du sagst, dass sozusagen ein Systemcrash Bestandteil des Systems ist, also zwangsläufig irgendwann stattfinden muss. Habe ich dich da richtig verstanden?
Also so habe ich Franz Hörmann und Dirk Müller und auch andere Protagonisten, sozusagen kritische Finanzfachleute zitiert. Ja.
Okay, dann wäre für mich zum Beispiel die Frage, dann wäre ja unter Umständen, also das ist jetzt auch eine hypothetische Überlegung, wäre da nicht sowas, was zum Beispiel als 2008 Finanzkrise dargestellt wurde, vielleicht gar keine wirkliche Krise, dass das System also auseinanderzufallen droht oder in den kritischen Zustand kommt, sondern vielleicht einfach nur ein Mechanismus, der dazu dient, bestimmte Parameter wieder in andere Bahnen zu lenken, beziehungsweise dass der Begriff Krise vielleicht gar nicht so richtig gewählt ist, sondern dass eigentlich ein natürlicher Vorgang ist in diesem System.
Gute Frage. Also natürlicher Vorgang. Also man muss eins bedenken, nachdem insbesondere Lehman Brothers kollabiert ist im Herbst 2008, hinterher war einiges echt nicht so wie vorher und man kann zu Recht sagen, dass da einiges in Krise geraten sind. Also einige Märkte sind ausgetrocknet, zum Beispiel Verbriefungsmarkt, Interbankenmarkt. Das hat sehr große Auswirkungen gehabt natürlich auf die Bankensysteme, insgesamt auf Banken und im Endeffekt darüber hinaus natürlich auf die Volkswirtschaften. Also man kann schon von der Krise sprechen. Natürlich auch insofern, dass natürlich die ganzen Ausfälle der Banken natürlich durch staatliche Gelder gestützt wurden. Dass das natürlich langfristig im Endeffekt natürlich eine Riesenbelastung für die öffentlichen Haushalte waren. Es mussten Bilanzierungsregeln komplett verändert werden. Also es mussten so viele Notfallmaßnahmen auch teilweise intelligent und schnell und geschickt durchgeführt werden, damit hier kein völliger sozusagen Kollaps passiert wie in den 30er Jahren. Also ich würde das schon als Krise bezeichnen, aber man kann es in der Tat so sehen, dieser Fall Lehman-Kollaps, es wurde ja auch viel darüber debattiert, war das falsch oder richtig, die kollabieren zu lassen. Man hat, also eine Meinung war immer, es war sofern falsch, weil natürlich der Kollaps von Lehman Brothers sozusagen einen Dominoeffekt ausgelöst hat mit dem bekannten Ergebnis der ganzen Bankenstützung, also Krise sozusagen halt seitdem. Auf der anderen Seite war es natürlich so, dass da eine Blase geplatzt ist. Also klar, die Blase wäre früher oder später geplatzt. Wenn sie später geplatzt wäre, wäre es noch schlimmer gewesen. Also was man sich fast so sagen könnte, ja, kontrolliert vielleicht Lehman Brothers kollabieren zu lassen, um halt der Welt oder dem Markt halt das Signal zu geben, okay, wir werden nicht alles garantieren. Also wer insolvent geht auch insolvent, dass man sozusagen halt eine Blase auf eine gewisse Weise vielleicht kontrolliert oder bewusst zum Platzen bringt, den Kram hinterher auffängt, um sozusagen irgendwie den Kram weiterzumachen. Aber ich sehe letztendlich trotzdem eine Krise, weil da sind sozusagen an den Finanzmärkten sind Blasen geplatzt, Banken sind kollabiert, die Staaten, die Regierungen haben sozusagen diese Probleme übernommen auf ihre eigenen Bilanzen sozusagen und was vorher Schulden oder Verluste der Banken waren, sind jetzt Schulden und Verluste der Staaten. Das heißt, diese problemhafte, also die Krise, die Verschuldung, das Problem hat sich etwas verlagert in den letzten 2,5 Jahren seit Lehman Brothers von den Banken auf die Staaten. Die Krise ist nach wie vor da. Und jetzt ist natürlich so, wir haben, als die Staaten noch sozusagen der Länder of Last Resort war, wo sich Banken auch hinwenden konnten, wer rettet die Staaten letztendlich? Ja? Es gibt keine sozusagen Außerirdischen oder der Mars-Vereinigung, die uns mal hier im Sonnensystem uns retten kommt. Ja? Also die Krise ist auf jeden Fall da, sie ist auch größer geworden, sie hat sich nur verlagert. Aber es sieht danach aus, dass sozusagen halt der Kollaps auf die eine oder andere Weise unausweichlich ist, weil hinter den Staaten gibt es zwar noch den IWF, da hat man den Volumen auch erhöht, aber man sollte mal berechtigterweise fragen, wenn man sich die Verschuldungssituation in so viel, also OECD-Staaten, G20-Staaten, ja, anschaut, ob das überhaupt ausreicht. Wenn man die Zukunft extrapoliert, da wird doch einem relativ klar, worauf das hinausläuft.
Also ich sage jetzt erstmal vielen Dank für deine Ausführungen. Wir haben ja vor, dass wir das nochmal ein bisschen im Detail ergründen, beziehungsweise da auch versuchen, die einzelnen Punkte auch nochmal detaillierter uns anzuschauen. Dann danke ich dir erstmal für das Gespräch.
Ja, danke schön. Gerne.
Jo, bis zum nächsten Mal.